Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen stellen unter ein Wort aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Dort schreibt der Apostel Johannes durch den Heiligen Geist: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob jedes von den Kindern weiß, was ein Kaleidoskop ist. Ich vermute, Kinder kennen das vielleicht als Spielzeug. Ein Kaleidoskop, das ist ein Gerät, in dem sind bunte Glassplitter enthalten. Und außerdem sind da auch noch Spiegel befestigt. Und wenn man dieses Gerät gegen das Licht hält, dann sieht man, und da durchguckt, dann sieht man Muster, dann sieht man ein Mosaik. Und wenn man an diesem Kaleidoskop rüttelt, dann kommt ein anderes Muster. Vielleicht kann man den ersten Johannesbrief einmal mit so einem Kaleidoskop vergleichen. In diesem Brief stehen Wahrheiten. Es sind grundlegende Wahrheiten des christlichen Glaubens. Und diese Wahrheiten, sie werden immer in einen anderen Bezugsrahmen gestellt. Und auf diese Weise erscheint die Wahrheit jeweils in einem anderen Licht, in einer anderen Beleuchtung. Und das Thema, das uns heute durch 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 3 vorgegeben ist, das ist ganz zweifellos ein grundlegendes Thema. Wenn man so will, ein Basisthema. Denn es geht um den Glauben. Und dabei spricht Johannes hier drei Dinge an. Zunächst geht es um das Wesen, um die Natur des Glaubens. In 1. Johannes 5, 1a. Jeder, der glaubt, was denn? Nun, dass Jesus der Christus ist. Das ist der erste Punkt. Wesen und Natur des Glaubens. Inhalt des Glaubens. Zweitens, über den Ursprung des Glaubens. Wo kommt der Glaube eigentlich her? Kapitel 5, Vers 1b. Der ist aus Gott geboren. Hier wird uns der Ursprung des Glaubens gesagt. Und dann drittens, am ausführlichsten, die Frucht des Glaubens. Die Verse 2 und 3. Wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Heute Morgen geht es also um eine grundlegende Wahrheit. Es geht um die grundlegende Wahrheit des Glaubens und wir wollen heute achten auf drei Punkte. Erstens auf das Wesen, auf die Natur des Glaubens. Zweitens den Ursprung des Glaubens. Und drittens dann die Früchte, die Resultate des Glaubens. Und dabei rufen wir uns noch einmal dieses Bild eines Kaleidoskopes vor Augen. Denn wir werden immer wieder, auch in diesen Versen, auf Begriffe stoßen, die wir schon in den Versen vorher gefunden haben. Auch Themen werden hier wieder angeschnitten, die in den Abschnitten vorher uns begegneten. Ich denke etwa an das Thema der Liebe, an das Thema der Glaubensgewissheit oder das Thema des neuen Gehorsams. Aber alle diese Aspekte werden nun neu zusammengestellt, und zwar unter dem Aspekt des Glaubens. Was ist wahres? Man kann auch sagen, was ist eigentlich authentisches Christentum? Und diese Frage, sie wird uns hier beantwortet unter dem Aspekt des Glaubens. Meine Brüder und meine Schwestern, stellen wir uns einmal vor, wir würden auf den Straßen Gießens, sagen wir mal auf dem Seltersweg, eine Umfrage starten. Und die Frage würde lauten, ist Glauben an Gott, ist Glauben an Jesus Christus im Christentum eigentlich von Bedeutung? Ist das zentral? Und ich vermute, auch die Zeitgenossen unter uns, die keine Christen sind, würden diese Frage größtenteils bejahen. Ja, so viel ist ihnen klar. Christentum, das hat irgendetwas mit Glauben zu tun. Und ganz sicher würde man auch zu dem gleichen Ergebnis kommen, wenn ich diese Frage hier bei uns stellen würde. Ist der Glaube an Gott, ist der Glaube an Jesus Christus für einen Christen essentiell? Und ich denke, die meisten von uns würden sagen, ja. Und tatsächlich ist das so. Hunderte von Abschnitten in der Bibel lehren uns die Wichtigkeit des Glaubens. Ohne Glauben können wir nicht gerettet werden. Ohne Glauben können wir nicht das Heil erlangen. Ohne Glauben können wir nicht gerettet werden. Nicht denken wir an das ganz bekannte Wort aus Johannes Kapitel 3, Vers 16, wo der Herr sagt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenig später, nur zwei Verse später in Johannes 3, Vers 18, sagt der Herr es dann folgendermaßen. Wer an ihn glaubt, wer an Jesus Christus glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und wie essentiell, wie zentral der Glaube ist, das betont auch der Apostel Paulus in aller seiner Verkündigung und in all seinen Briefen. Nicht wahr, da kommt Paulus auf der zweiten Missionsreise nach Philippi. Durch Verleumdungen, durch Intrigen kommt er zusammen mit Silas ins Gefängnis. Und nicht nur das, das heißt, seine Füße werden in einen Block eingezwängt. Nicht gerade besonders bequem. Und schlafen konnte man dann am allerwenigsten. Aber um Mitternacht, da kommt ein Erdbeben. Die Erde wird erschüttert. Und der Gefängniswärter geht davon aus, dass sämtliche Gefangenen geflohen sind. Er will sich umbringen. Denn er ist schließlich verantwortlich für die sichere Verwahrung der Gefangenen. Und was nun passiert, das kann er sich ausrechnen. Aber da rufen ihm Paulus und Silas zu, tu das nicht, bring dich nicht selbst um. Und darauf stellt dann der Gefängniswärter an die Gefangenen die Frage, ja, wie dann, wie kann ich dann gerettet werden? Ich weiß gar nicht, an was er da dachte in diesem Augenblick. Was ist mein Ausweg in meinem Leben? Und Paulus gibt die Antwort, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet, du und dein Haus. Das heißt, um gerettet zu werden, ist Glaube erforderlich. Oder denken wir an den Römerbrief. In Kapitel 3, Vers 26 schreibt der Apostel, Gott rechtfertigt den. Ja, wen denn? Der an Jesus Christus glaubt. Wir könnten hier noch so viel mehr Stellen zusammensuchen. Aber eins kann nur an diesen wenigen Stellen uns deutlich sein. Das Thema des Glaubens, es ist eine zentrale Frage, ja mehr noch, es ist eine Frage des Todes oder des Lebens. Nun gibt es zahlreiche Menschen, die sind der Meinung, sie hätten Glauben. Aber wenn wir genau hinschauen, dann haben sie keinen Glauben. Und wiederum gibt es andere, die zweifeln, die zögern. Haben wir Glauben? Aber ich kann Ihnen sagen, sie glauben. Was hat es mit dem Glauben auf sich? Worum geht es im Glauben? Was ist der Inhalt des Glaubens? Nun, genau diese Frage beantwortet Johannes hier in unseren Versen. Und er sagt zunächst, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Diese Aussage, sie entspricht in vielem dem, was wir in Kapitel 4, Vers 15 schon lasen. Dort schreibt der Apostel Johannes, wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Wer glaubt, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Christus ist, das ist kurz zusammengefasst der Inhalt des Glaubens. Und was wird daran schon einmal deutlich? Daran wird deutlich, dass Glauben nicht ein Gefühl ist, auch nicht irgendein spirituelles Abhängigkeitsgefühl, sondern der Glaube erst durch Inhalte bestimmt. Wenn wir über Glauben sprechen, dann können wir nicht über Inhalte schweigen. Der Glaube eines Christen, er ist durch Inhalte definiert. Der Glaube ist auch nicht einfach ein Glaube an einen Glauben. Nicht? Kennen Sie den Spruch, ich habe auch meinen Glauben. Ja, das mag sein, dass du auch irgendetwas glaubst. Aber Glauben im Sinn der Heiligen Schrift ist das nicht. Glauben im Sinn des Wortes Gottes ist Vertrauen auf eine Person. Es ist Vertrauen in eine Person, weil diese Person etwas ganz Bestimmtes ist und etwas ganz Bestimmtes getan hat. Es ist ein Vertrauen, der sich auf Jesus richtet. Warum? Weil Jesus der Christus ist. Weil Jesus der Sohn Gottes ist. Noch einmal, wir sagten es eben gerade, Glaube ist ein Vertrauen auf eine Person. Das ist wichtig, wichtig festzuhalten. Denn tatsächlich gibt es heute Leute, die lesen diese Aussage in 1. Johannes 5, Vers 1 auch. Und sie folgern daraus, alles, was du tun musst, so sagen sie, ist glauben, dass Jesus der Christus ist. Aber für diese Leute hat die Formulierung an Jesus Christus glauben die Bedeutung von Jesus anerkennen. Sie sagen, wenn du das anerkennst, dass Jesus der Christus ist, dann bist du wiedergeboren. Eine solche Auffassung, die ist schon älter. Sie kam, wenn ich das richtig sehe, im 18. Jahrhundert auf. Da gab es einen Mann, der hieß John Glass. Und dieser Mann lehrte, wenn du glaubst, und wenn man genau hinhörte, dann verstand man, was er meinte. Er meinte nämlich, wenn du anerkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus ist, dann bist du gerettet. Warum ist diese Lehre eigentlich falsch? Ist nicht richtig. Hat der Mann nicht recht? Nun, sie wurde dann abgelehnt von einer Synode und als falsch bezeichnet. Aber was ist eigentlich so falsch an dieser Auffassung? Und wenn man genau hinhörte, dann rief dieser Mensch nicht dazu auf, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen, sondern er rief auf zum Glauben an seinen Glauben. Aber Johannes sagt hier nicht, jeder, der seinem Glauben vertraut, ist aus Gott wiedergeboren, sondern er schreibt, jeder, der darauf vertraut, dass Jesus der Christus ist. Das heißt zunächst einmal, ich baue darauf, dass Jesus der ist, für den er sich ausgibt. Und noch einmal, ich baue darauf. Ich bin dann ganz und gar auf ihn geworfen. Er ist der von Gott gesandte Retter. Er ist der von Gott Gesalbte. Und was das bedeutet, dass Jesus der Christus ist, das ist vielleicht nirgendwo klarer zusammengefasst als in unserem Heidelberger Katechismus. In Sonntag 12 des Heidelberger Katechismus wird auch einmal folgende Frage gestellt. Warum wird Jesus der Christus, das heißt der Gesalbte, genannt? Und dann wird folgende Antwort gegeben. Ich lese die Ihnen einmal vor. Antwort: Weil er von Gott, dem Vater, eingesetzt ist und mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist, zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart, und zu unserem einzigen hohen Priester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns allezeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt, und zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Was heißt das? Nun, das heißt, wenn wir glauben, dass Jesus der Christus ist, dann glauben, vertrauen und bekennen wir, dass dieser Jesus Christus der von Gott eingesetzte oberste Prophet, einziger hohe Priester und ewiger König ist. Und ich füge noch etwas hinzu. Er ist mein Prophet, mein hoher Priester, mein ewiger König. Und nun die Frage: Ist dadurch dein Glaube bestimmt? Ist dies der Ausdruck deines Vertrauens? Ist das dein Bekenntnis? Hier geht es nicht darum, ich habe auch meinen Glauben. Ist Christus dein oberster Prophet, dein einziger hoher Priester und dein ewiger König? Ich denke, wir verstehen, das ist mehr als das Anerkennen eines Sachverhalts im Sinn von, da gab es einmal einen Jesus und der behauptet, der Christus zu sein, und ich akzeptiere das. Nein. Zu glauben, dass Jesus der Christus ist, dass er mein Heiland und mein Retter ist, das heißt dann auch, im Glauben an ihn Anteil zu haben. Der Reformator Martin Luther sagte einmal, glaubst du, so hast du. Dann hast du Christus im Glauben. Und das ist genau das, was Jesus auch einmal sagt, wenn er sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen Gottes, meines Vaters, tut. Wer ganz auf diesen Sohn Gottes geworfen ist. Wenn das ist, dann gilt, glaubst du, so hast du. Und hier geht es, ich sage es noch einmal, um einen Inhalt, wer dieser Jesus Christus ist. Und dann habe ich eine Beziehung zu ihm, dann habe ich Anteil an seinem Heil. Was ist dann im Einzelnen der Inhalt dieses Erfasstseins davon, dass Jesus der Christus ist? Auch dazu lassen Sie mich heute noch einmal den Heidelberger Katechismus zitieren. Er geht auf die Frage ein, was Glauben ist, in Sonntag 7. Das heißt dort, was ist wahrer Glaube? Und die Antwort lautet, Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist. Aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Da war eine kanaanitische Frau. Wir lesen von ihr in Matthäus Kapitel 15. Sie eilt zu Jesus. Sie warf sich mit all ihrem Leid, mit all ihrem Elend vor diesen Jesus hin und rief aus: O Herr, du Sohn Davids, das ist ein Messias-Titel, hilf mir. Sie wusste nicht viel, aber immerhin einiges. Aber dieses Wenige, das hatte in ihrem Leben eine gewaltige Bedeutung. Und so rief sie aus: Herr, Herr, du Sohn Davids, hilf mir. Und als es den Anschein hatte, als ob Jesus sie abweisen würde, da schrie sie weiter. Sie warf sich vor ihm nieder, denn so wusste sie, wenn irgendjemand mir helfen kann, wenn irgendjemand mein Retter sein kann, dann nur er. Weißt du auch von diesem Jesus, diesem Sohn Davids, diesem Gesalbten Gottes, ist er auch dein oberster Prophet, einziger hoher Priester und ewiger König? Ist auch das dein Vertrauen, sodass du den Anker deines Lebens eben nicht mehr in dir, sondern in ihm, in Christus findest? Wer das glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist wiedergeboren. Und damit sind wir bei dem zweiten Aspekt unseres Abschnittes, bei dem zweiten Punkt. Und auch hier geraten viele Menschen durcheinander. Sie meinen, dieser Glaube, der muss nun in uns angekurbelt werden, sozusagen in uns in Gang gebracht werden. Da gibt es Leute, die sagen, und jetzt hören wir mal gut zu, die sagen, ich muss glauben und dann wirst du wiedergeboren werden. Also diese Wiedergeburt hängt ab von meinem Glauben. Von dem Glauben, den ich, da ich ja noch nicht wiedergeboren bin, das werde ich ja erst durch den Glauben, dann in mir selbst erzeugen muss. Und entsprechend ist dann auch diese Verkündigung. Wenn ich das tue, wenn du jetzt anfängst zu glauben, nun, dann wirst du wiedergeboren. Merken wir? Das Wiedergeborenwerden hängt hier ab von meinem Glauben. Das ist ein sehr ernster Irrtum im Lichte dieses Wortes. Der Apostel Johannes lehrt es hier genau andersherum. Er sagt nicht, dass die Wiedergeburt durch den Glauben entsteht, sondern umgekehrt. Durch die Wiedergeburt entsteht Glauben. Der Glaube ist ein Merkmal dafür, dass ich wiedergeboren worden bin. Ohne das Wiedergeborensein aus Gott kann ich gar nicht glauben. Nicht? Manchmal illustrieren Menschen das, was Glauben ist, anhand eines Beispiels. Sie sagen, Glauben ist gar nicht so schwer. Jeder Mensch muss in diesem Leben immer und immer wieder glauben. Zum Beispiel, nicht? Heute Morgen, als wir dieses Haus betraten, da haben wir nicht erst eine Qualitätssicherungsprüfung machen lassen, ob die Materialien, mit denen dieses Haus gebaut ist, alle noch halten, ob dieses Haus noch stabil ist, sondern wir sind im Vertrauen darauf die Treppe hochgegangen oder mit dem Lift gekommen. Kurzum, wir haben vertraut, wir glauben. Und ohne Glauben, ohne dieses Vertrauen können wir gar nicht leben, wir können nicht immer alles untersuchen, alles prüfen. Und dann argumentiert man weiter und sagt, naja, du möchtest in den Himmel kommen, schön, dann solltest du glauben. Aber merken wir, diese Form von Glauben Sie hat den Sinn von kalkulieren, von einschätzen. Aber das ist nicht der Glaube, von dem das Neue Testament spricht. Das ist bestenfalls Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eben, da geht es um Kalkulieren. Im Sinn von, naja, das Haus hat die letzten Jahre gehalten, gehen wir davon aus, dass es auch heute halten wird. Warum sollte es gerade jetzt zusammenbrechen, wo wir hier sind? Aber noch einmal, das ist kein rettender Glaube. Rettender Glaube ist gerade nicht ein auf sich selbst verlassen, auf meine Einschätzung, auf mein Kalkulieren, sondern ich lasse mich selbst los und werfe mich auf den anderen. Darum kommt der Glaube auch nicht aus mir, sondern wie sagt Paulus in Römer 10, er kommt aus dem Wort. Ich lasse mich auf dieses Wort ein, ich werfe mich auf dieses Wort. Ein solcher Glaube ist eine Gabe Gottes. Und genau das sagt Paulus etwa in Epheser Kapitel 2, Vers 6. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Oder Philipper 1, Vers 29. Euch ist es in Bezug auf Christus geschenkt worden, an ihn zu glauben. Oder Jesus sagt es selbst in Johannes 6, Vers 65. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Wir lasen vorhin in der ersten Schriftlesung aus dem Römerbrief. In Römer 4 erläutert Paulus, was Glaube ist. Er erläutert es anhand von Abraham. Und da war Abraham. Er hatte nichts. Gar nichts als nur das Wort. Was ist die Verheißung? Ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt. Diese Verheißung hatte er, dieses Wort. Und darauf vertraute er. Auf dieses Wort setzte er sein Vertrauen. Und darum heißt es dann weiter, er setzte sein Vertrauen darauf, vor dem Gott, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es. Er hat, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Diese Zusage, die hier liegt. Jetzt hätte er immer wieder in der Gefahr gestanden, auf sich selbst zu blicken. Auf seinen schon erstorbenen Leib. Wir würden heute sagen, auf seine Möglichkeiten, auf seine Potenz. Aber wie heißt es weiter? Er schaute nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, was dieser Gott verheißen hat, dass er das auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Dieser Glaube, der wegschaut von sich selbst auf Gott, auf seine Verheißungen, das ist der Glaube, der allein von Gott gewirkt ist, der allein ihm wohlgefällt, der allein ihm entspricht. Wegschauen, wegschauen von mir selbst, von meiner Potenz, von meinen Möglichkeiten hin auf Gott. Unser Herr macht in einer Nacht einmal dem Nikodemus Folgendes deutlich, was Glauben ist. Und er sagt, Nikodemus, du kennst doch die Bibel. Denk doch mal an diese Begebenheit in der Wüste. Da wurden die Leute gebissen von den Schlangen, von den giftigen Schlangen. Und was sollten sie jetzt tun? Sie sollten weggucken von ihren Bissen, von all dem Gift, das sie in sich hatten, hin auf die eherne Schlange. So ist der Glaube ein Wegschauen von mir selbst, von meinen Möglichkeiten, die hast du sowieso nicht. Von deinen Kräften, die sind sowieso nicht da. hin auf Christus. Und da reicht nicht Religion. Da reicht nicht irgendeine Spiritualität, die ich in mir erzeuge, irgendeine religiöse Erziehung, mit der ich mir vielleicht ein frommes Äußeres geben kann. Aber mehr ist auch nicht drin. Wiedergeburt. Wiedergeburt ist das alles nicht. Wiedergeburt ist das Wirken Gottes durch sein Wort und durch seinen Geist, durch das er mich auf Christus und sein Heilswerk verweist. Und im selben Augenblick, in dem ich durch den Geist Christus als meinen Heiland erkennen darf, durch den Geist wohlgemerkt, dann kann ich glauben. Dann kann ich mich selbst mit all meinen Moralvorstellungen, mit all meiner angeblichen Gerechtigkeit loslassen. Wiedergeburt, das ist dann die Ausrichtung auf Gott, auf sein Heilswerk, das er in Christus auf Golgatha gewirkt hat. Und insofern, ihr Lieben, ist Wiedergeburt Auferstehung aus den Toten. Nicht das Kennzeichen eines Toten ist, da ist nichts drin, keine Kraft. Auferstehung aus den Toten, gewirkt einzig und allein durch den Geist Gottes. Und damit kommen wir haben beim Glauben angefangen, nun zu den weiteren Früchten, die die neue Geburt bewirkt. Und das ist der dritte Punkt. Diese Wiedergeburt, sie bewirkt den Glauben, aber sie bewirkt noch mehr. Sie erweist sich wirksam in der Liebe. Und hier werden uns vier wichtige Früchte genannt. Die erste Frucht: wer den liebt, der ihn geboren hat. Und der geboren hat, damit ist selbstverständlich Gott selbst gemeint. Unsere Wiedergeburt, sie hat eine Quelle, einen Ursprung: Gott. Und nichts und niemand anders. Er hat mich geboren. Und wenn du aus Gott geboren bist, dann, so sagt Johannes, glaubst du nicht nur an Gott, dann liebst du ihn. Vielleicht können wir uns ein Baby vorstellen, das sich nicht zu seiner Mutter, die es geboren hat, hingezogen fühlt. Wir sangen vorhin aus Psalm 116. Nicht dort heißt es: ich liebe den Herrn, denn er hat meine Stimme und mein Flehen erhört, denn er hat sein Ohr zu mir geneigt. Darum will ich ihn anrufen, mein Leben lang. Die Fesseln des Todes umfingen mich. Die Ängste des Totenreiches trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn. Ach Herr, errette meine Seele. Und der Herr, er erhörte mein Gebet. Wenn wir einmal die Liebe Gottes geschmeckt haben, wenn wir wirklich einmal erfasst haben, dass dieser Gott liebenswürdig ist, dann können wir nicht anders, dann werden wir ihn lieben. Und das bedeutet dann auch ganz konkret: der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Und damit ist unser Bruder gemeint und damit ist unsere Schwester gemeint. In Apostelgeschichte 2, in Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass die Gemeinde in Jerusalem wie ein Herz und eine Seele zusammenlebte. Wir können sagen, in herzlicher Verbundenheit. Das war nicht formal. Das war nicht, wie man vielleicht in einer politischen Partei zusammenlebt und eine Koalition macht mit einer anderen. Das war anders. Ein Herz und eine Seele, das war herzlich. Das war auch nicht kalkuliert. Ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal erlebt haben. Da steht man am Flughafen, wartet auf einen Gast, der vom Ende der Welt kommt. Endlich sieht man sich. Man wechselt nur einige Worte, vielleicht in unterschiedlichen Sprachen. Aber man begreift, er hat die gleiche Wellenlänge. Da existieren dieselben Grundlagen in seinem und meinem Leben, sodass Einheit besteht. Einheit im Geist. Eine Einheit, die näher ist, die enger ist, als die zu meinem fleischlichen Bruder. Die Gnostiker, die sich so überheblich vorkamen, so besonders, so außergewöhnlich, Johannes sagt, sie sind noch nicht einmal Christen, denn sie haben nicht verstanden, was es heißt zu glauben. Und darum, lass dir von dem frommen Nebelgeschwätz dieser Leute nicht Sand in die Augen streuen. Wenn du sagst, du liebst Gott, dann kannst du deinen Bruder nicht hassen, dann kannst du deinen Bruder nicht hintergehen, sonst bist du ein Lügner. Diese Liebe zu Gott und zu deinem Nächsten, die zeigt sich dann, drittens, soll ich sagen, in einem neuen Gehorsam? Sie zeigt sich in meinem Verhalten gegenüber den Geboten Gottes. Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben, das hatten wir schon gesagt, und seine Gebote halten. Du kannst sagen, ich liebe Gott. Johannes antwortet, Gott zu lieben, das heißt, seine Gebote halten. Und das führt Johannes dann auch noch aus in dem nächsten Vers, in Vers 3. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Nehmen Sie mal an, ich würde Ihnen die Frage stellen, was heißt es eigentlich, Gott zu lieben? Wie viele von uns würden auf diese Frage auch antworten, es heißt, ihm gehorsam zu sein. Es heißt, sich an seinen Geboten zu orientieren. Aber genau ist das, was Johannes hier sagt. Liebe und Gesetz, die schließen sich nicht aus. Liebe und Gebote, die stehen nicht gegeneinander, sondern sie bedingen einander. Wie zwei Pfeiler, die sich gegenseitig stützen. Liebe und Gesetz, sie gehören zusammen. Das Halten der Gebote Gottes ist ein wichtiger Aspekt der Liebe Gottes. Denn Gott zu lieben meint, dass Gott an erster Stelle in meinem Leben steht. Da war eine Frau, sie war verheiratet und sie wurde dann Christ. Sie sagte das ihrem ungläubigen Mann. Und sie sagte auch zu ihrem Mann, ich liebe dich noch stets. Ich möchte, dass unsere Ehe bleibt. Aber Gott steht jetzt an erster Stelle. Du bist Nummer 2. Und später konnte sie bekennen, ich habe dadurch, dass ich Gott liebe, nun eine wesentlich bessere Beziehung zu meinem Mann als früher. Ist es nicht interessant? Du kannst dann, wenn Gott an erster Stelle steht, deinen Nächsten, deinen Bruder, viel besser lieben als vorher. Schließlich schreibt der Apostel, diese seine Gebote sind nicht schwer. Vers 3. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus seinen Jüngern, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Mit dem Halten der Gebote meint der Herr also ein willentliches Dienen. Nicht? Wenn der Papa sagt, räum dein Zimmer auf. Und das Kind sagt, ja, aber ich habe erst noch dieses oder jenes zu machen. Und man trödelt rum. Weißt du, dann zeigst du durch deine Haltung, dass dir das Gebot deines Vaters nichts wert ist, dass du ihn im Grunde nicht liebst. Der Apostel Johannes sagt hier, Wiedergeburt hat Konsequenzen für unser Leben. Liebe, es macht die Last leicht. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich ihm dienen, dann will ich ihm gefallen. Dann sind seine Gebote nicht schwer. Jesus sagt es einmal in Matthäus Kapitel 11. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und das rief Jesus Mühseligen zu, Beladenen. Glaubst du das? Wie kannst du wissen, dass du ein Christ bist, dass du wiedergeboren bist? So könnte man diese drei Verse auch gliedern. Dann können wir sagen, erstens kannst du es wissen durch deinen Glauben. Zweitens durch deine Liebe. Und drittens durch deinen Gehorsam. Gottes Gebote, sie sind nicht dazu da, um uns zu erdrücken, sondern sie sind eher Flügel, die uns in Freiheit versetzen. Und darum kann Jakobus einmal in Jakobus 1, Vers 25 das Gesetz Gottes ein Gesetz, man höre und staune, der Freiheit nennen. Warum? Nun deswegen, weil wir den Geist Gottes empfangen haben. Ja, deswegen, weil wir aus dem Geist Gottes geboren sind. Amen.